Ihr kennt mich alle, ich habe jetzt sozusagen beides mit eine Klappe mit zwei Fliegen geschlagen, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, so dass ich jetzt mich vorgestellt habe. Ich komme ursprünglich aus Zimbabwe. Die meisten von euch kennen mich. Ich war schon mal hier mit der Michelle. Michelle wusste nicht mehr, wo das war. Das ist schon so lange her. Ja, wir haben früher in Tiefenbrunn gewohnt. Da hatten wir auch ein kleines Häuschen gebaut in Tiefenbrunn. Inzwischen wohnen wir in Höchstadt an der Aisch. Das ist dann zwischen Würzburg und Nürnberg. Ist schon ein bisschen eine Fahrt am Morgen. Aber wir zwei genießen das sehr, wenn wir uns unterhalten und die lange Fahrt. Und die Leute stehen nicht so früh auf und kommen und stören uns nicht auf der Autobahn. Später am Nachmittag, also ab 10, wird es immer voller, der Autobahn. Deswegen konnten wir ohne Probleme hier durchkommen. Ja, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein Teil von dem, was habe ich jetzt gesagt, dass ich hier meine Ausbildung gemacht habe und mein Studium gemacht habe. Und ja, es fühlt sich ziemlich seltsam an, diese Geschichte, was ich euch erzähle, denn es handelt auch jetzt wieder von mir. Ich löse das schon auf, bevor wir anfangen. Also, obwohl es recht lange ist, wann das passierte, fühlt es sich heute immer noch seltsam an. Und manchmal, wenn ich es erzähle, kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut, weil das schon ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Da stand ich seinerzeit vor meinem Professor und erkundigte mich, wann denn die nächste Prüfung, wann ich denn meine Prüfung, die ich vergeigt habe, wiederholen durfte. Ich war bei der letzten krachend durchgefallen. Eine glatte 5 hatte ich gehabt. Und der Professor, der schaute mich recht erbost an, guckte mich an, sehr unfreundlich. Denn wir zwei kannten uns schon. Und es ist auch schwierig, dass man als Schwarzer nicht auffällt, wenn man in einer Vorlesung. Also die anderen, die sehen alle gleich aus, aber der Afrikaner, der bleibt halt in Erinnerung. Der Professor weiß schon immer, wie der Afrikaner ist. Ich war der Einzige in dem ganzen Saal, also kannte er mich. Wir kannten uns aus meinem S-Studium. Also ich hatte ja das S-Studium gemacht und später habe ich dann das Masterstudium gemacht. Und ich hatte das Fach bei ihm, also ähnliches Fach, das war Qualitätsmanagement, hatte das Fach schon mal gemacht. Und ich hatte gut abgeschnitten bei meinem Ingenieurstudium. Ja, später war ich im Masterstudium und dann habe ich den wieder begegnet. Also kannte er mich. Aber diese Prüfung hatte ich ganz, ganz ordentlich vergeigt. Komplett. Also wirklich. Nix. Eine 5, 5,0. Ja. Das heißt, 5 Jahre später, wo ich das Studium gemacht habe, war ich offenbar um Welten schlechter geworden. Und da kam auch das vernichtende Urteil des Professors, ließ nicht lange auf sich warten. Er schaute mich an und dann sagte er wortwörtlich: Wenn Sie wieder so eine schwache Leistung abliefern, werde ich Sie rauswerfen. Und ich wusste, ich verstummte wie ein Fisch. Mir hat die Sprache verschlagen. Ich konnte nichts mehr sagen. Und mir war so schlecht, als er das gesagt habe, weil ich wusste, ich habe mein Masterstudium, wenn ich nochmal durchfalle, man hat dann nur dreimal, eigentlich hat man zwei Chancen. Das dritte Mal ist schon ein Härtefall und man muss ja überzeugen, warum man es nochmal machen möchte. Dann war das alles umsonst. Das war gegen Ende von meinem Studium. Das war eigentlich die allerletzte Prüfung, die ich machen musste. Ich hatte alles schon hinter mir gehabt. Aber das war die letzte Prüfung. Ja, warum hatte ich die Prüfung nicht geschafft? Eine 5. Schrecklich. Die Antwort wird euch bestimmt überraschen. Ich hatte nichts gelernt. Ich hatte gar nichts gelernt. Überhaupt nichts gelernt. Nicht nur das, ich hatte auch die Vorlesungen nicht besucht. Kaum besucht, vielleicht ein einziges Mal oder zweimal. Jetzt denkt ja bestimmt, Rinus, du bist kein gutes Vorbild für meine Kinder. Die sollen sowas nicht machen. Schule schwänzen, nicht zur Vorlesung gehen, nichts lernen und deswegen auch durchgefallen. Ist ja klar, ne? Wenn man nichts lernt, nicht aufpasst und nicht zur Schule gehen, was erwartet man denn da, wenn man das so gestaltet? Aber bevor ihr mich verurteilt, lasst mich euch erzählen, warum das passiert. Der wahre Grund war, dass ich mein Masterstudium, was ich gemacht habe, berufsbegleitend gemacht habe. Also neben dem Vollzeitjob mit Familie und ich steckte noch in dem Hausbauprojekt. Aber gleichzeitig, ich hatte mir unfassbar viel zugemutet. Viel zu viel habe ich gleichzeitig gemacht, aber es hat erstaunlich gut geklappt. Ich habe jede Hürde genommen, jede Prüfung als Anstand habe ich die genommen. Nichts hinausgeschoben, sondern wenn die stand, habe ich geschoben und ich habe wirklich alles sehr gut bestanden. Aber irgendwie habe ich keine Zeit gehabt für diese eine Prüfung, keine Zeit und keine Möglichkeit. Ich konnte keine Zeit schaffen, weder zur Vorlesung zu gehen, noch zu lernen. Meine Firma schickte mich nach Taiwan auf Geschäftsreise. Ich musste noch zur Vorlesung und dann arbeite ich dort und habe zu tun und alles. Unmöglich. Nur bei dieser eine Prüfung hat mein Konzept nicht mehr funktioniert. Hat nichts geklappt, konnte nicht leben. Aber ich war angemeldet zur Prüfung, also musste ich antreten, habe ich auch angetreten. Ich war, ihr kennt das, ich habe nichts hinausgeschoben, also habe gesagt, okay, du bist angemeldet, also gehst du. Und ich habe nur Bahnhof verstanden. Jede Frage, was ich bekommen habe, hat mir nichts gesagt. Dann habe ich irgendeinen Quatsch geschrieben und der Professor war richtig sauer auf mich. Ja, da mein Professor mir keine brauchbare Antwort gegeben hatte, ging ich dann zum Sekretariat des Studiengangs, um mich nach dem nächsten Prüfungstermin zu erkundigen. Ja, und als die Dame nachschaute, wann denn die Prüfungen sind, klagte ich dann mein Leid. Ich sagte zu der Frau beim Sekretariat, wissen Sie, ich habe alle Prüfungen geschafft, aber dieses eine bin ich durchgefallen. Und jetzt hat auch der böse Professor mir gedroht, dass er mich rauswirft. Ach, wie schlimm ist das und so und so. Und während die da guckte, da fragte sie mich auf einmal, wie heißen Sie nochmal? Da überrascht, was wisst ihr denn? Sag mir einfach, wann die Prüfungen sind. Nein, sie wollte meinen Namen wissen. Da habe ich meinen Namen geschrieben, dann tippte sie Muchenagumbo, das wirst du ganz sicher falsch eingeben. Dann sagte sie, dann habe ich dann meine Matrikelnummer gesagt. Ah, dann ist sie, jetzt habe ich sie, sagte die Frau, bisschen hämisch. Ja. Okay, dann guckte sie die im Computer und dann fängt die an zu strahlen, guckt die mich an und sagt, Sie sind doch fertig, Sie haben keine Prüfung zu schreiben. Ich sage, doch, ich habe eine Prüfung, die habe ich nicht geschafft, das ist nur noch das Letzte. Wie kann das sein? Sie sagt, nee, aus meinem System sieht es aus, als ob du alles schon geschafft hast, alle Prüfungen bestanden, alles grün, du bist durch, du bist fertig. Ich sage, wie soll das gehen? Ich habe echt lange gebraucht, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das verstanden habe. Dann sagte sie mir, nein, das ist ein Zusatzfach. Das ist freiwillig. Du hast dich angemeldet zu einem Zusatzfach. Alles andere, was sein muss, hast du schon geschafft. Das ist ein Zusatzfach, wo man sagt, oh, will ich auch mal lernen, vielleicht will ich das. Aber dann dachte ich, was? Ich bin frei. Ich kann nach Hause gehen. Ich habe das schon bestanden. Ich bin durch mit dem ganzen Ding. Ich war wie einer, der Lotto gewonnen hat, plötzlich. Plötzlich ist alles super. Ich bin glücklich. Ich hätte die Welt umarmen können vor Freude. Ich bin da rausgegangen. Ich habe gesungen den ganzen Weg nach Hause. Ich war absolut glücklich, erleichtert. Wie diese Traurigkeit und diese Sorgen haben sich verwandelt in einen Freudentammel. Ich habe echt gedacht, das ist unglaublich. Wie kann das sein? Aber ich hatte mir umsonst Sorgen gemacht und all diese Last, die auf mich war, ist plötzlich weg gewesen. Ich hatte meine Prüfungen geschafft und den Professor, der mich gedroht hat, habe ich nie wieder gesehen. Habe ich auch nicht mehr gebraucht. Ich bin nie wieder zu dieser Prüfung gegangen. Ich habe die Prüfung nicht gemacht und ich habe den guten Professor, sagen wir Tschüss in meinem Herzen, wir werden uns nicht mehr sehen. Und ja, so ähnlich muss es auch diesem einen Mann ergangen sein, der von dem Jesus ein Gleichnis redet in Matthäus Kapitel 18. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinem Knecht abrechnete. Offenbar wollte der König wissen, wie sieht's aus mit meinen Finanzen, wer schuldet mir was und wer hat da nicht bezahlt oder wer hat irgendwas stimmt nicht. Er will wissen, was er denn alles auf dem Konto hat. Und als er anfing, ganz zu Beginn abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Eine ganze Menge Geld. Ich habe gelesen von manchen Bibel-Scholars, die schreiben, dass die 10.000 Zentner roundabout heute 3 Millionen Euro. Raten, abstottern oder ich weiß nicht, keine Chance, dass man das so schnell bezahlen kann. Unmöglich eigentlich. Und wir fühlen mit diesem Knecht, da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihm und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Er schuldet so viel, er kann es nicht bezahlen. Es gibt, man kann ja nicht Ratenzahlung für 270 Jahre, so lange lebt man gar nicht. Es ist zu viel Geld, es ist unmöglich. Da befiehlt sein Herr, so, mein Freund, du wirst jetzt verkauft. Also alles, was du hast, muss verkauft werden. Aber der Preis reicht nicht. Das Haus ist schon weg, das Auto und alles, das Grundstück. Alles, was du hast, wird verkauft und immer noch nicht reicht der Preis. Dann wird er als Sklave verkauft? Nein, das reicht nicht. Seine Frau wird verkauft. Ja, und seine Kinder auch. Die ganze Familie. Um diese Schulden zu bezahlen. In solchen Situationen, wenn man sich so richtig verschuldet, es gibt ja Menschen, die häufen Schulden an. Das fängt im Kleinen an und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann stehen sie so im Wasser. Da ist keine Chance, nichts mehr zu bewegen. Da gibt es kein Geld. Die einzige Möglichkeit ist, dann Insolvenz anzumelden. Dann sind sie insolvent. Das ist eine gute Regelung, dass man wirklich sagt, ich habe nichts mehr. Ich kann nichts mehr bezahlen, insolvent. Aber das ist auch kein Zuckerschlecken. Die Insolvenz bedeutet, keiner wird einem Kredit geben oder sowas. Das ist vorbei mit dem Dings. Und manch einer ist angesichts einer Insolvenz, einer drohenden Insolvenz, hat er schon ganz, ganz finstere Gedanken in solche Situationen. Aber das ist unklug, wenn einer sich dann wegen Schulden sich umbringt. Da kann man, Gott findet immer eine Lösung. Es gibt keinen Grund, dass wir wegen einer verzweifelten Situation. Es gibt keinen Berg, der zu hoch ist, dass der Herr nicht ankommt. Und kein Tal, der so tief ist, dass seine Hand nicht reicht. Es gibt keine Situation, die verfahrens ist, dass Gott nicht helfen kann. Er kann immer helfen. Also gibt es auch keinen Grund, dass wir entmutigt sind, dass wir allein gelassen sind und uns fühlen oder dass wir so verzweifelt sind und die Sorgen, das Licht von Gottes Reich uns versperren. Denn er ist ein Freund, der immer da ist. So wie es in 1. Korinther Kapitel 13 steht, Kapitel 10 bis 13, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Keine Situation, wo wir so verzweifelt sein sollten, dass da Gott nicht hilft. Manchmal kann es sein, dass man grübelt in der Nacht, weil man die Sorgen und die Probleme immer wieder kommen. Und Jesus sagt nicht, gib die Sorgen ab. Also die Bibel sagt nicht nur, gib die Sorgen bei Jesus ab. Er sagt, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Man muss nicht schön abliefern, sondern das überlassen. wie einer, der seine Arbeit nicht macht und dem anderen überlässt, ihm das hinwirft. Gott kümmert dich darum. Und Gott wird sich um eure Sorgen kümmern. Jesus sagte das auch mehrmals. Macht euch keine Sorgen um nichts. Es ist Gott, der die Lilien kleidet. Macht euch keine Sorgen um Kleidung. Macht euch keine Sorgen um die Rechnung, die da sind. Die sind da. Aber auch Gott lässt euch das mitmachen. Als ich angefangen habe, hier zu studieren, haben wir eine Wohnung und es war schon schwierig gehabt. Ist schwierig gewesen. Wir haben kein Geld gehabt. Ich habe 300 Euro, oder meine Frau hat 300 Euro verdient mit ein bisschen Helfen und wir haben 300 Euro Miete gehabt. Zu Anfang des Monats, meine Tochter kann das nicht fassen, wie ging das? Also wir haben 300 Euro bekommen, zu Anfang des Monats haben wir 300 Euro verdient und Mitte des Monats müssen wir die 300 Euro Miete bezahlen. So ist es gewesen. Also haben wir das Geld genommen. Natürlich, wenn wir das bekommen haben, haben wir Essen und Trinken gekauft. Das, was wir gebraucht haben, haben wir bezahlt. Und die nächsten 15 Tagen haben wir wieder 300 Euro mit Nachhilfe und ich weiß nicht was auch nochmal verdient und 300 Euro bezahlt zu Mitte des Monats. Alles jedes Monat ungewiss. Und trotzdem haben wir das geschafft. Ich weiß nicht wie, bis heute würde ich das als unmöglich sehen, aber Gott weiß, wie er einen errettet. Ja, dieser Knecht kniet und bittet um Aufschub. Lass mich, gib mir noch ein bisschen Zeit. Was hätte er denn sonst noch anbieten können? Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich suche, ich mache, ich könnte das machen. Aber der Herr sagt, wie soll denn das gehen? Deswegen hat er ihm gesagt, ist unmöglich. So sieht es auch aus mit unserer Schuld. Egal, ob wir jetzt nie wieder sündigen in unserem Leben, nie wieder was falsch machen. Aber wer wird denn die Schuld für unsere Sünden, die wir gemacht haben, bezahlen? Wie können wir für unsere Sünden bezahlen? Wie können wir uns reinwaschen von unserem Vergehen, von den Dingen, die wir gemacht haben? Selbst die Gedanken, also nicht nur die Worte, die wir sprechen. Ich habe auch gelesen, dieses mit den vielen Worten, also wenn wir viele Worte sprechen am Tag, deswegen sollten wir ein bisschen weniger sprechen wahrscheinlich. Für jedes Wort, was wir sagen, werden wir Rechenschaft ablegen am jüngsten Tage. Da bin ich auch schon ziemlich erschrocken. Aber es ist tatsächlich möglich, dass es so ist. Für jedes Wort, was wir sagen, werden wir Rechenschaft ablegen vor Gott. Deswegen haben wir keine Chance, irgendwie vor Gott zu erscheinen und ihm irgendwie zu überzeugen, dass wir gut sind. Was sollen wir denn vor Gott bringen? Womit sollen wir denn Gott überzeugen, dass wir gut sind? Deswegen ist es echt gefährlich, zu meinen, dass wir, weil wir jetzt so viel beten, weil wir viel Lieder singen und Gott dienen, dass wir irgendwas haben, womit wir uns bei Gott empfehlen können. Nichts können wir bezahlen. Die Schuld ist so groß. Die ist unermesslich groß. Und wenn man vergleicht, bei Gott, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das heißt, wir können kein bisschen Böses mitnehmen vor ihm. Wir können nicht sagen, ich mache jetzt so und so, aber so schlimm bin ich nicht wie die anderen. Bei ihm ist keine Finsternis, ist absolut vollkommen. Das heißt, jedes bisschen Sünde ist die Trennung von ihm, egal welche Intensität. Das bisschen üble Nachreden, das Schlechtreden über die anderen, der Neid, die Habsucht, jedes bisschen von der Sünde ist absolut nichts akzeptabel. Bei ihm ist kein Finsternis. Paulus sagt, Gott ist Licht, Johannes sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, wir gehören zu ihm und tun die Werke der Finsternis, dann lügen wir. Deswegen gibt es die einzige Möglichkeit, dass der Herr ihm die Schulden erlassen hat. Dieser Mensch, der da anfleht, auf seinen Knien betet. Er denkt nicht dran, er ist überrascht, so wie ich in letzter Minute erfahren habe, dass ich frei bin. Ich könnte gehen. Kein Last mehr lastet auf mich. Ich bin fertig, obwohl ich gedacht habe, das könnte mein Ende sein. 2 Jahre oder 2,5 Jahre umsonst studiert. Der eine Professor hätte mir, ohne zu zucken, wenn ich nochmal was falsch gemacht habe, hätte er gesagt, nochmal 5,0. Und wenn ich nochmal gekommen, nochmal 5,0. Und das ganze Studium hätte ich in die Tonne kloppen können. Ganz einfach. Er flehte seinen Meister an, bitte, 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 verzeih mir, hilf mir, hilf mir. Ich zahle das irgendwie zurück. Und der Herr hat ihm seine ganze Schuld erlassen. Wow. Er muss gar keinen Cent zahlen. Das sind 3 Millionen umsonst. Alles okay. Du kannst wieder spazieren gehen. Du bist frei. Du bist gerettet. Es steht im Buch von Titus, Kapitel 3. Das muss ich mal vorlesen. In Titus Kapitel 3. Es beschreibt einfach die Situation, die wir haben. Wie es in der Welt aussah und wie es auch bei uns als Menschen in unserem Herzen ausgesehen hat. In Titus Kapitel 3. Ab Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Wir sind dem Untergang geweiht. Das ist die Beschreibung von einem selbstsüchtigen Menschen, was wir hier lesen, der nur sich vergnügen möchte, der Böses tut, der Spaß daran hat, alles zu tun, was ihm gefällt, der andere Menschen hasst und selbst auch gehasst wird. Aber dann erschien die Liebe Gottes zu den Menschen. Jesus Christus kam in dieser Welt, mitten in der Finsternis und alles, was im Dunkel gelebt hat. Wenn ihr seht, was heute passiert, die ganzen Kriege, dass man Bomben schickt und Kinder tötet, in Israel, in Ukraine, in Afrika, die Bosheit des Menschen ist unermesslich. All das, das waren wir. Aber dann erschien die Menschenliebe, die Liebe zu den Menschen von Gott, da er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, nicht weil wir was getan hatten, sondern aufgrund der Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Verloren, hoffnungslos, keine Chance, nichts, was wir vorweisen können, so wie es in Römer steht, alle sind verloren gegangen. Alle sind in die Irre gegangen. Jeder Mensch, egal wie er sich da fromm und toll und gläubig zeigt, alle haben keine Chance, die Schuld zu retten. Und dann wurden wir durch das Bad des Heiligen Geistes, durch das Blut Jesu gereinigt. Ich erinnere nämlich noch, wie der Bruce Marciano, er ist ein Schauspieler, der in Hollywood Jesus dargestellt hat. Das Evangelium nach Matthäus haben sie da gezeigt. Und der Bruce Marciano erzählt, wie er in Marokko, haben sie den Film gedreht. Und der hing am Kreuz, also ganz am Kreuz. Es müsste ja authentisch sein, müsste am Kreuz hängen. Unten hatten sie ein Podest für ihn aufgebaut und da stand er so auf dem Podest. Und jedes Mal hieß es dann Action. Und dann musste er bei dem letzten Schrei, was er geschrien hat, es ist vollbracht, und dann senkte er seinen Kopf. Normalerweise, wenn man dann einen Film macht, wird das ja nicht nur einmal gemacht und gedreht und dann ist fertig, sondern es wird mehrmals wiederholt. Mehrmals, bis der Regisseur sagt, jo, das passt. Jedes Mal, wenn er dann Action gemacht hat, musste er der Brust, das Podest, was unter ihm war, wegkicken. Also ja, weg abstoßen und dass er richtig hing, ne, dass er, sonst wäre dieser Film, Jesus stand auf einem Podest. Nee, er hing am Kreuz, also musste er auch hängen. Und er war präpariert mit Blut, mit allem Mögliche und jedes Mal Action und dann hat er dann dieses Schrei losgelassen und dann hing er so am Kreuz. Und er wartete und wartete wieder auf Anweisungen. Die Sonne war heiß, er war präpariert, wie schrecklich er ausgesehen hat. In seinem Gesicht, das ganze Blut, also es war natürlich Hollywood-Blut, da schaute er auf den Regisseur. Dieser Mann ist nicht gläubig gewesen. Er wartete auf Anweisung vom Regisseur. Als er so gewartet hat, hat er geguckt und der Regisseur saß auf einem Stuhl, was man hoch und runter fällt. Also war er so auf dem Level, dass sie sich dann in die Augen schauen können. Und er schaute ihn an, er schaute den Regisseur an und will wissen, jetzt sagt er nochmal, macht er das noch und so, aber der Regisseur schaut in seinen Augen und sieht dieser Mensch Jesus. Er sieht ihn an, was er auf sich genommen hat, um uns zu retten. Und plötzlich bricht dieser Mensch, der eigentlich nur einen Film machen wollte, in Tränen aus. Er erkennt, dass unsere Schuld so groß war, dass Gott sie hingegeben hat für uns. Es wäre ein leichtes gewesen, dass er sagt, ja, schwamm drüber, ist okay, ja, habt ihr gesündigt, kein Thema. Nein, dass es das gekostet hat, Jesus Christus. Und dann, als er das angeschaut hat, ist er zum Nachdenken gekommen und er brach in Tränen aus, weil er erkannte, was Jesus für ihn gemacht hat. Auf einmal ist vor ihm, sozusagen in seinem Kopf, vor ihm das Bild eines Menschen, der für seine Schuld so viel Leid auf sich genommen hat. Und in dem Moment sagte er, Katja, das reicht, wir machen nicht mehr weiter. Also, weil er so geweint hat, niemand hat verstanden, warum. Später hat ihn der Schauspieler gefragt, wieso hast du geweint? Wieso hast du auf einmal gesagt, wir stoppen das jetzt? Dann sagte er, er hat es gesehen, wie seine Schuld bezahlt wurde, dass Jesus Christus den Tod auf sich genommen hat. So war das auch mit diesem Mann, dass er befreit wurde. Geh nach Hause, du bist frei. Und so ist es auch mit uns. Es ist nicht so, dass wenn wir manchmal sündigen, haben wir das Gefühl, ja, Gott muss es tolerieren. Es ist nichts Teuflerischeres als das, dass wir in Versuchung geraten, und ohne jeden Widerstand sündigen, ohne überhaupt irgendwie zu sagen, nee, das will ich nicht, sondern einfach sich dann gehen lassen, sage ich mal, ohne zu überlegen, was die Sünde denn bedeutet. Dass wir meinen, Gott würde einfach drüber hinwegsehen. Dass wir nicht erkennen, wie hoch dieser Preis ist für unsere Sünde, egal wie klein das ist. Dass wir unser Herzen nicht wirklich Gott hingeben, dass wir gar nicht bereit sind, die Sünde zu lassen, dass wir bitten um Vergebung, damit das Thema gelöst ist, wie der Ablasshandel, du hast bezahlt und jetzt darfst du wieder weitermachen, dass wir gar nicht verstehen, wie tief die Sache geht. Jeder von uns muss sich echt in aller Ruhe nachdenken und sich prüfen, ob wir wirklich uns hingegeben und wir akzeptiert haben dieses unfassbare Opfer, das Gott sich hingegeben hat für uns. Und dann nimmt die Geschichte eine dramatische Wende. Und da habe ich sehr nachgedacht über diese Geschichte. Da ging dieser Knecht hinaus und traf seine Mitknechte, ab Vers 28. Einer seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Er packte ihn an und würgte ihm. Der König hatte ihn nicht gebürgt, der hat ihn nicht gepackt, der hat ihn einfach gefragt. Aber dieser Mensch, der schuldete ihm 100 Silbergroschen. Im Vergleich zu den 3 Millionen kann man sagen, vielleicht 50 Euro oder so. Sag mal so, 100 Euro? Tageslohn. Tageslohn, ja, okay. Wie viel hat man denn dafür? Vielleicht ein paar tausend Euro? Hunde Tageslöhne. Ja, sagen wir so, ja, ein paar tausend Euro hat er dem Dings. Aber im Vergleich zu 3 Millionen war das doch gar nichts. Aber er packte den Mann und würgte ihn da viel. Und Jesus benutzt auch in seinen Gleichnissen genau dieselben Worte. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will es dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihren Herren alles vor, was sich begeben hatte. Hat er denn vergessen, was ihm passiert war vor, vielleicht war das gerade am selben Tag, wo ihm seine Schuld erlassen wurde und die ganze Last, die auf ihn gelegen hat, ist weg gewesen. Und plötzlich sieht er jemand anders, der ihm ein bisschen was geschuldet hat, und er schmeißt ihn ins Gefängnis. Er will, dass er da drin bleibt, bis er bezahlt hat. Und die, die das gesehen haben, haben natürlich gesagt: Nee, mein Freund, also da müssen wir dem Herrn mal das erzählen, was du da gemacht hast. Und sein Herr wurde zornig. Also da befahl ihn sein Herr zu sich, also hat ihn wiederholen lassen: Du böser Knecht, sagte er, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hattest. Hättest du dich nicht erbarmen sollen über deinen Mitknecht, weil ich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er schuldig war. So wird es auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder sein Bruder. Also sind zwei ganz wichtige Lektionen. Das eine ist, dass unsere Schuld unfassbar groß ist und dass Gott uns erlässt, ohne dass er irgendwas von uns verlangt. Wir können auch nichts bezahlen und er erlässt uns diese Schuld. Aber er redet über dieses dem einen von Herzen vergeben. Wisst ihr, wenn man sagt: Ja, ich habe dich vergeben, aber innen drin, also mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist nicht wiederhergestellt. Du gehörst da nicht mehr zu meinem inneren Kreis. Das, was du getan hast, bitte bleib mir fern. Ihr habt auch schon gehört, wo Jesus sagt: Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch Böses tun. Da tun wir uns echt schwer. Und in den vielerlei Sachen haben wir gehört, wie Jesus spricht: Ich war hungrig und ihr habt mir dies und jenes getan. Ich glaube, die bösen Menschen in dieser Welt tun Böses. Und die Christen, die eben nicht dabei sein werden, wenn Jesus wiederkommt, die werden nicht viel Böses getan haben. Es reicht auch zu unterlassen. Einfach den anderen nicht besuchen. Einfach ihm nicht helfen. Einfach nicht Gutes tun. Ihn ignorieren. Die Unterlassungssünde sind die schlimmsten Sünden der meisten Christen, weil die unauffällig sind. Da hat man ja niemandem was getan. Man hat ihm einfach, man weiß es, dass er einen braucht, aber da kümmert man sich nicht um den. Man könnte, aber man tut so, als ob man. Ich habe schon Leute gesehen, wenn die den anderen nicht begrüßen wollen, die kommen so und den mögen sie nicht, also machen sie ihn. Also, es ist so geschickt, ne? Da fangen sie ein Gespräch an hier und dann wird der andere dann schon links liegen gelassen. Die Unterlassungssünde. Und das, wo ich sage: Liebt eure Feinde. Selbst der süßeste Mensch, der netteste Mensch in dieser Welt hat auch Feinde. Selbst der netteste Mensch, der hat auch Feinde. Deshalb sind wir alle gefordert, dass wir dem anderen Gutes tun, auch wenn er böse ist. Und jetzt spreche ich in eine Sache an, wo wir alle in der Gefahr, dass wir es falsch machen. Wo wir in der Gefahr sind. Wenn jemand dir Unrecht getan hat, dann ist es manchmal viel leichter. Also, er hat mir was Unrecht getan hat, der Matthias hat mir was Unrecht getan, dann spreche ich mit ihm über dem, was er gemacht hat, aber nicht mit ihm, sondern ich gehe zu dem anderen. Ich spreche mit ihm und sage alles, was mir, aber nicht mit dem. Ihr habt gehört, liebt euer Nächstes als euch selbst. Jetzt lese ich den Text, den ursprünglichen Text, und der steht in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. In anderen Übersetzungen heißt, du sollst ihn ernstlich reden, mit ihm ernstlich reden, ernstlich zurechtweisen. Also Tacheles zu reden und dem anderen zu sagen, das, was du gemacht hast, das hat mir nicht gut gefallen. Das ist genau nach Gottes Willen. Hintenrum über einen zu reden, nein, das ist es nicht. Du sollst nicht rächen, du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Daher kommt das, dieser Vers. Das gilt natürlich für alles Mögliche. Aber hier ist der Originaltext, der Anfang, was viel später zitiert wird. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht darum, die wahre Liebe zu dem anderen, zu meinem Bruder und zu der Schwester, ist mit ihm zu reden, egal wie Dings, aber ernstlich, dass man sagt, sag ihm die volle Meinung, was los ist, was passiert ist. Ich habe es mal praktiziert. Ein Bruder hatte mich in der Gemeinde, der hat irgendwas falsch gemacht. Da habe ich ihn angerufen. Ich habe gesagt, ich komme am Sonntag zu dir. Dann bin ich hingefahren. Dann habe ich gesagt, so, wir zwei müssen mal reden. Und am Ende haben wir uns gedrückt und es war so toll und es ist so eine, er hat mich gesucht, jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, hat er mich eingeladen zu, und weil ich das gemacht habe. Wenn ich gesagt habe, mit ihm will ich nichts mehr zu tun haben, wer so mit mir redet, das war's dann. Ja, ich rede nur noch über ihn miteinander. Das heißt, wenn wir miteinander reden, dann lieben wir den Nächsten. Wenn wir übereinander reden, das ist die fehlende Nächstenliebe. Und daraus entsteht dieses nicht wirklich den anderen vergeben. Zu ihm sagt man dann kurz, ja, ist gut, ist okay. Aber dann wird aber geredet über diesen Menschen, über den anderen. Wenn er das erfährt, ist es nicht besonders erfreulich. Also das, was ich hier gesagt habe, ist eigentlich simpel. Wir kennen dieses Gleichnis, aber es wird vielen Menschen überraschen, dass die wirklich nicht vergeben haben, von Herzen, so wie Jesus hier sagt. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt an jedem seinem Bruder. Eine Sache ist auch seltsam in dieser Geschichte. Der Mann, der hier seinem Nächsten nicht vergeben hat, er musste wieder die Schuld, die ihm erlassen war, wieder bezahlen. Wie geht denn das? Ihm war doch alles schon erlassen, aber der Herr sagt, überall wurde ihm, bis er alles bezahlt hat, was er schuldig war. Seine erlassene Schuld wird wieder auf ihn. Da passt was nicht, oder? Wie geht denn das? Ihr kennt ja den Heiligtumsdienst. Wenn wir die Sünden bekennen, transferieren wir sozusagen die Sünden in das himmlische Heiligtum. Die sind noch nicht, das Heiligtum ist noch nicht gereinigt. Wir sind jetzt in der Zeit, wo das Heiligtum gereinigt wird. Und am Ende wird dann, wie in Offenbarung Kapitel 20 steht, sieht Johannes einen Engel mit einer großen Kette. Eine ganz starken eisernen Kette. Und er bindet diese alte Schlange, der alte Drache, der Satan. Und er tut ihn in sein Gefängnis, was eigentlich diese Erde ist, in sein Gefängnis. Und wenn er ihn dann in sein Gefängnis gemacht haben, für 1000 Jahre, dann wird er wieder aus seinem Gefängnis entlassen. Wenn die Menschen nach den 1000 Jahren, die bösen Menschen, also auch unter denen wir den Christen sein, die werden merken, sie haben 1000 Jahre verschlafen. 1000 Jahre haben sie verschlafen. Weil sie ihre Herzen nicht Jesus übergeben haben, weil sie nicht ganz dabei waren, waren nicht bereit, den anderen zu vergeben. Wenn sie auch verstehen, werden sie merken, oh, ich bin nicht dabei. Das ist, was nachher Heulen und Zähneknappern ist. Das Gefühl, ganz verloren zu sein und hoffnungslos. Das ist eine Hoffnungslosigkeit, die wir niemals kennen werden, wenn wir bei Jesus sind. Das sollte überhaupt nicht. Das ist gemacht für den Satan. Aber diese Hoffnungslos wird es geben. Und dann werden die Sünden, für die sie schon mal gebetet haben und Vergebung erfahren haben, wieder auf sie kommen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist die ganze Schuld, was sie hatten, kommt nochmal auf sie. Das ist das Allerletzte. Aber wir gehören zu der Gruppe, von dem es gesagt wird, selig und heilig ist der, der Teil hat an der Essenauferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern die werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Der Geist und die Braut, die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche auch, komm. Und wenn der dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen.